Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Yeah, I mean, doing a space film is like a little bit like a Peter Pan play production, you know, hanging from wires.
Ja, einen Film im Weltall zu machen, ist ein bisschen wie ein Peter Pan-Theaterstück, wo man an Schnüren hängt. Das sagt Brad Pitt über den neuen Film, in dem er als NASA-Ingenieur zum Neptun reist, den Science-Fiction-Thriller Ad Astra zu den Sternen. Der Film kommt Mitte September bei uns ins Kino, aber erstmal schwebte die Crew über den roten Teppich in Venedig, wo der Film nämlich seine Premiere feierte, beim ältesten Filmfestival der Welt in der 76. Ausgabe. Alberto Barbera, der künstlerische Leiter, bemüht sich ja schon seit geraumer Zeit, das Festival zur Startplattform für die anstehende Oscarsaison zu machen. Eine Oscarsaison, die dann beim Filmfestival in Toronto kurz darauf so richtig Fahrt aufnimmt. Ob das in den ersten Tagen geklappt hat, das erzählen uns unsere Filmastronauten vor Ort. Anke Lewicke und Patrick Wilinski, hallo.
Ciao, bellissima.
Hallo, hallo.
Hallo. Ja, lass uns gleich mit Ad Astra von James Gray anfangen. Brad Pitt spielt eben einen Astronauten, ja, der seinen Vater im Weltall suchen soll. Das klingt erstmal so ein bisschen nach einer Familiengeschichte im All.
Es ist eine Familiengeschichte, kann man schon sagen, aber es ist eine Familiengeschichte, eine persönliche Suche, die aber auch ganz schnell existenzielle Fragen aufwirft. Und zwar ist es so, dass der Vater von Brad Pitt vor 16 Jahren Richtung Neptun aufgebrochen ist, um dort neue Lebensformen zu entdecken. Man sollte vielleicht sagen, auf dem Mond hat sich der Mensch schon längst niedergelassen. Und aber er kommt nie wieder zurück. Aber es gibt Zeichen, dass er vielleicht ein Überlebender ist. Und es gibt Zeichen, dass er seinen Auftrag in pervertierter Form einfach immer weiter ausgeführt hat. Und damit sind wir wirklich im Zentrum des Films, weil der hat so ein bisschen die Struktur von Apokalypse Now, Francis Ford Coppola. Es ist eine Reise in das Herz der Finsternis, die Brad Pitt da macht. Er gleitet ja also tagelang, stundenlang, jahrelang durch das Weltall. Und da kommen eben auch diese ganzen Fragen dann einfach hoch. Ja, die Menschheit, wenn sie sich im Weltall niederlässt, kann sie sich neu erfinden? Macht sie dieselben Fehler wieder? Kann der Mensch überhaupt alleine existieren? Diese Frage wird natürlich anhand der Vaterfigur aufgerollt. Und es ist eben auch eine sehr persönliche Suche. Und Patrick, so ist es doch, man ist die ganze Zeit wirklich richtig im Weltall. Man ist ganz anders verortet.
Ja, ohne dass es so spektakelmäßig groß wird. Ich meine, du kennst Interstellar natürlich oder Gravity, wo die Technik so nach vorne geschoben worden ist. Das Schöne an Ad Astra ist, das ist technisch herausragend, aber es wird nicht esoterisch. Es ist so ganz nebenbei erzählt, denn im Mittelpunkt steht wirklich dieses sehr schöne Vater-Sohn-Drama, dieses sehr traurige Vater-Sohn-Drama. Und Brad Pitt hier als Hauptfigur ist ja auch sehr überzeugend gewesen.
Brad Pitt scheint ja gerade wirklich überall zu sein. So unfassbar cool bei Quentin Tarantinos neuem Film Once Upon a Time in Hollywood. Jetzt in Venedig bei Ad Astra. Hat da derzeit einen guten Lauf, oder?
Ja, absolut. Er hat diesen Film ja auch mitproduziert. Und das Spannende an seiner Figur ist, dass wir erfahren, dass er eben ein Astronaut ist, dessen Ruhepuls und auch dessen aktiver Puls nie über 80 hinausgeht. Das heißt, er ist eigentlich eine ziemlich langweilige Figur für einen Film, wo auch Dinge passieren, auch Action passiert. Er ist immer ruhig. Er lässt sich nie aufregend. Und er ist so ein Anti-Adrenalin-Held, den er hier spielt. Und das schafft er mit so einer Coolness und er lässt es auch sehr leicht aussehen, dieser Mann zu sein, der ja wirklich auch ein Trauma hat letztendlich.
Ja, das Tolle ist, dass Brad Pitt sowohl bei Tarantino als hier gar nicht so viel tun muss. Es ist einfach eine unglaubliche Präsenz. Und bei Tarantino ist es eben eine Präsenz, die ist sehr nach außen gerichtet, extrovertiert. Und hier ist es eben eine Coolness, die so ganz nach innen geht. Und deshalb gibt diese Figur uns auch immer viele Rätsel auf. Also wir kommen ihr bis zum Ende nicht so richtig nah und müssen uns auch die ganze Zeit an ihr abarbeiten.
Heute Abend geht's ja dann relativ prominent weiter mit Joker, feiert die erste Comic-Verfilmung in einem Filmfest-Wettbewerb Weltpremiere. Wie sind denn eure ersten Eindrücke von Joaquin Phoenix als Batman-Bösewicht?
Also ich bin noch recht elektrisiert von diesem Film, der den Aufstieg des Jokers anhand des Abstiegs eines Menschen zeigt. Also Phoenix spielt Arthur Fleck, der Sohn einer kranken Frau, der unter einer neurologischen Störung leidet, die ihn immer in unpassenden Momenten lachen lässt. Und dieses Lachen, das hat sich in mein Hirn gebrannt und ich glaube, es wird sich auch noch lange da festsetzen. Das ist ein sehr verstörender Film, ein düsterer Film, ein Psychogramm eines Menschen, aber auch einer Gesellschaft, die kurz davor ist, eine soziale Revolution anzuzetteln. Das ist und hat wirklich nichts mit der bunten Leichtigkeit der Marvel-Helden zu tun, was wir hier gesehen haben.
Ja, und das Interessante ist, ich finde, Robert De Niro, wir erinnern uns an Taxi Driver, wo er immer gesagt hat, er ist Gottes einsamster Mensch. Und ich finde, jetzt hat er jemand anders. Der Joker ist genauso einsam, die Figur von Joaquin Phoenix. Und sie orientiert sich ja auch im Spiel Phoenix total an Robert De Niro. Also er sieht ja aus wie der abgemagerte Psychopath von Robert De Niro aus Cape Fear. Das ganze exaltierte Spiel.
Und De Niro auch spielt Tanzen, auch mit, das ja. ist wichtig. Ne? Ja.
Also es hat vier Bezüge einfach auch zu, wie Scorsese New York dargestellt hat und wie eben einfach eine fertige Stadt einen Menschen auch fertig macht. Aber es hat gleichzeitig auch was total Zeitloses.
Dann ist ja auch Netflix wieder am Start mit Marriage Story von Noah Baumbach. Scarlett Johansson und Adam Driver sind ein Regie-Schauspielerpärchen, das sich scheiden lässt. Hat Baumbach da den Scheidungsfilm weiterentwickelt, neu entwickelt?
Also ich fand es auf alle Fälle erstmal einen großartigen Schauspielerfilm. Und da denke ich eben, ach, es ist einfach gut, Netflix-Filme auf der großen Leinwand zu sehen. Also Scarlett Johansson und Adam Driver spielen eben ein in Scheidung befindliches Ehepaar. Sie hatte eigentlich schon Erfolg in L.A. und ist dann aber ihm nach New York gefolgt. Dort ist er Theaterregisseur. Gemeinsam haben sie dann Karriere gemacht, aber es war eigentlich immer mehr seine. Und jetzt möchte sie auch endlich mehr ins Rampenlicht. Und er versteht das alles gar nicht. Und wir sehen ein Paar, wir sehen Trauer und Schmerz. Wir kriegen von diesem sehr präzise geschriebenen Drehbuch diese ganze Gefühlspalette geliefert, was die beiden auch toll spielen können. Das ist fast wie ein Theaterstück auch inszeniert. Also es gibt manchmal auch so Großaufnahmen, wo man dann so richtig sieht, man meint, die spucken einen fast an, wenn die wütend werden, wenn sie traurig sind. Und mich hat das auch einfach so auf eine ganz gute Weise ergriffen, weil Scarlett Johansson habe ich noch nie so ungeschminkt gesehen und man spürt einfach, sie liebt ihren Ehemann noch, aber es gibt einfach keine gemeinsame Zukunft. Und wie das dann so durchgespielt wird, ich hatte das Gefühl, das ist so Scheidung live.
Diese Zerfallsprozesse einer Beziehung, die hat Baumbach wirklich sehr schön angefangen. Man ist auch in diesen Szenen einer zerfallenden Beziehung auch sehr gerne dabei. Das Einzige, wie immer bei Baumbach, ist die Frage, aus welchem Milieu erzählt er? Das sind dann doch recht gut saturierte Menschen und sie fallen halt nicht so stark. Es geht auch um die Ökonomie einer Scheidung, also wie teuer sind die Anwälte und warum ist dieser Teufelskreis, den man dann lostritt mit einer Verhandlung, dann auch teuer für die beiden. Aber man weiß, am Ende wird da doch für die meisten alles gut und die nächste Scheidung kommt bestimmt, das kennen wir ja aus Hollywood.
Wir müssen unbedingt noch über einen sprechen, Roman Polanski. Wenn es nach einigen amerikanischen Kritikern geht, dann wäre er auf Lebenszeit persona non grata auf Festivals und im Kino. Ja, jetzt habt ihr mit Jacques seinen neuesten Spielfilm gesehen, der eben in Venedig läuft. Kann sich denn der Film gegen die schlechte Publicity des Regisseurs behaupten?
Ich finde ja, vor allem wenn man als Zuschauer sich von dem drumherum loslöst und nur mal die Bilder bewertet und keinen Menschen, der die Bilder gemacht hat. Und Polanski hat hier den Roman Intrige von Robert Harris verfilmt, der die berühmte Dreyfus-Affäre, die in der Dritten Republik in Frankreich zum Beginn des vorletzten Jahrhunderts stattgefunden hat, als Ermittlungsthriller erzählt. Und das Interessante an diesem Fall, an Alfred Dreyfus, der Spionage angeklagt worden ist und verurteilt wurde und eines Chefs der Spionageabwehreinheit, der plötzlich merkt, dass diese Verurteilung unrechtmäßig war, dass dieser ganze Fall, der in seiner sehr präzisen Art und Weise auch so die Codes der Sprache und der Bürokratie aufarbeitet, dass Polanski Raum macht für Themen, die uns betreffen. Da ist viel Gegenwart in diesem historischen Stoff. Es geht um Spionagezentren und um letztendlich Abwehrdienste, die außer Rand und Band sind, die machen, was sie wollen. Es geht um Gesellschaften, die sich ihre eigenen Regeln aufstellen, die Lügen kaschieren. Es geht um die Rolle der Presse dabei. Es geht natürlich auch um Hetzjagden und um Überwachungsstaat. Es sind alles sehr wichtige Themen in einem Stück Kino, das sehr klassizistisch daherkommt. Das ist ja
aber
Theater.
Es muss einfach so aussehen. Es hat ein bisschen was Verstaubtes, aber dadurch ist man auch in diesen muffigen Räumen drin. Man merkt das so richtig riechen zu können. Und ich glaube, weil er so präzise verankert ist, auch mit den militärischen Uniformen, wie die sich begrüßen, gerade deshalb können sich die Bilder eben öffnen und deshalb kann die Gegenwart sich Raum schaffen in diesem Film.
Vielen Dank, Anke Lewicke, für die Eindrücke aus Venedig. Und Patrick, wir hören uns gleich wieder. Du hast nämlich mit einer der wenigen deutschen Regisseurinnen in Venedig gesprochen.